25 Jahre Radio Free FM.
Länger on air als Berbling Air.
Radio Free FM auf der 102,6 MHz. Jeden Mittwoch gibt es den Podcast der internationalen Stadt. Dabei geht es um Themen wie Demokratieförderung, Extremismus, Rassismus und Diversity. Heute haben wir zu Gast Jana Bächle. Ich begrüße Sie und danke Ihnen, dass Sie Zeit haben.
Dankeschön, hallo.
Beginnen wir mal mit einer kleinen Vorstellung Ihrerseits. Wer sind Sie und was machen Sie, also mit welchen Themen befassen Sie sich konkret?
Mein Name ist Jana Bächle, wie Sie ja schon erzählt haben. Ich bin von Amnesty International. Das ist eine der größten Menschenrechtsorganisationen der Welt. Und wir sind auch hier in Ulm und auch sonst in Deutschland aktiv. Wir setzen uns auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte eben dafür ein, dass diese eingehalten werden. Und da es eben sehr viele verschiedene Menschenrechte gibt, ist unsere Arbeit sehr vielfältig. Es geht um Meinungsfreiheit, um Diskriminierungsverbote, die Arbeit gegen Folter, also wirklich sehr vielseitig. Ich konkret hier arbeite in der Asylberatung. Das heißt, ich unterstütze einfach Geflüchtete in ihrem Asylverfahren und ich bin auch in der Menschenrechtsbildung und in der Jugendarbeit aktiv.
Heute geht es bei uns ja hauptsächlich um den institutionellen Rassismus. Sie befassen sich hauptsächlich auch damit. Was versteht man denn unter institutionellem Rassismus?
Der Begriff institutioneller Rassismus wird auch als struktureller Rassismus bezeichnet. Das ist ein Begriff, der stammt aus den 1960er Jahren. Da wurde er von der Black Power Bewegung in den USA geprägt. Und er bezeichnet eigentlich einfach einen Rassismus, der von gesellschaftlichen Institutionen ausgeht. Das heißt, dieser Rassismus ist begründet in der Struktur, in der Organisation und in der inneren Logik dieser Institutionen auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Ganz wichtig dabei ist, es geht nicht darum, ob jetzt zum Beispiel ein einzelner Mitarbeiter einer Behörde eine rassistische Einstellung hat, sondern es geht darum, ob die Strukturen als solches rassistische Tendenzen haben. Man kann den Begriff auf verschiedene Aspekte anwenden, also Politik, Behörden, da ganz klassisch die Strafverfolgung, die Justiz, aber auch auf die Bildung. So definiert den Amnesty ein bisschen. Aber er kann auch weiter gefasst werden, also zum Beispiel Rassismus im Wohnungsmarkt oder auf dem Arbeitsmarkt.
Inwiefern unterscheidet sich der institutionelle Rassismus von dem normalen Alltagsrassismus?
Also der Begriff Alltagsrassismus beschreibt ja erst einfach mal nur die Häufigkeit, wie ein Rassismus auftritt, also dass es eben etwas Alltägliches ist. Es soll nicht heißen, dass es normal oder gut ist. Das suggeriert der Begriff, finde ich, immer so ein bisschen. Deswegen finde ich den irgendwie unglücklich. Aber es ist bei beiden Formen von Rassismus auf jeden Fall so, dass es eben häufig auftritt. Und auch, dass es nicht so eine plumpe Form von Rassismus ist. Also es ist nicht der pöbelnde Mob vor der Flüchtlingsunterkunft, sondern es ist eben subtiler. Der Unterschied ist aber, dass beim institutionellen Rassismus das eben nicht eine individuelle rassistische Handlung oder Äußerung ist, sondern dass es eben von der Struktur dieser Institution ausgeht. Und eigentlich ist es sozusagen, institutioneller Rassismus ist das Versagen von gesellschaftlichen Institutionen, alle Menschen gleich zu behandeln.
Würden Sie sagen, dass Menschen mehr mit Alltagsrassismus betroffen sind oder dann doch mit institutionellem Rassismus?
Ich glaube, das kommt darauf an. Also in meiner Arbeit kriege ich schon mit, dass viele eben sagen, der Alltagsrassismus ist das, was sie belastet, weil das halt auch was ist, was von Leuten ausgehen kann, die man eigentlich mag, also auch von Freunden in der Schulklasse oder so. Und ich glaube, das ist persönlich oft verletzender. Wenn das von einer Institution ausgeht, ist es vielleicht ein bisschen unpersönlicher. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass die größeren Nachteile für die Betroffenen auf jeden Fall durch den institutionellen Rassismus entstehen. Und das ist einfach für viele schon dazugehört. Also zum Beispiel ich als weiße Person wurde noch nie von der Polizei kontrolliert. Und ich habe eben viele schwarze Bekannte, die sagen, ja, für sie ist das irgendwie ziemlich häufig, dass sie am Bahnhof von der Polizei angesprochen werden. Ich glaube, immer in so einer verdächtigen Rolle gedrängt zu werden oder sich benachteiligt zu fühlen oder immer die Angst zu haben, ist es jetzt wegen meinem Aussehen. Ich glaube, das kann schon auch sehr belastend sein. Was häufiger ist, kann man nicht sagen, weil es, denke ich, bei beidem eine sehr hohe Dunkelziffer gibt.
Und wo begegnet Betroffenen institutioneller Rassismus?
Also wie ich schon gesagt habe, kann das eigentlich in allen Bereichen der Gesellschaft sein, zum Beispiel in der Politik. Da könnte man so weit gehen, wenn das politische Teilhabe von bestimmten Personengruppen sehr schwierig ist. Also wie viele Personen in unseren Landtagen sind denn nicht weiß und so weiter. In der Bildung gibt es Rassismus. Also es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die Bewertung von Lehrern vom Nachnamen der Schüler abhängig ist. Das hat eine Studie der Uni Mannheim 2018 zum Beispiel gezeigt. Und dann eben ganz klassisch, womit wir uns beschäftigen, ist einfach Rassismus in der Strafverfolgung, also bei der Polizei und auch in der Ermittlung dann direkt, also in den Justizbehörden. Das ist sogenannte Racial Profiling oder auch die NSU-Morde sind da eben extrem aufgefallen.
Ja, jetzt haben Sie gerade auch schon die Diskriminierung im Bildungssystem angesprochen. Glauben Sie, dass die betroffenen Kinder oder betroffenen Schüler auch im späteren Leben davon noch beeinflusst werden können?
Also ich glaube, dass es schon zu einer Benachteiligung kommen kann, wenn es eben dazu führt, dass zum Beispiel Bildungswege verschlossen werden. Also wenn zum Beispiel nach der Grundschule nicht die Empfehlung für das Gymnasium oder die Realschule erfolgt aufgrund der Einstellung. Aber es ist natürlich auch so, dass sich schon oft gezeigt hat, dass der soziale Hintergrund und die Möglichkeit, in unserem Bildungssystem voranzukommen, schon auch zusammenhängen. Also wie viel können die Eltern helfen oder so. Ich glaube, das hat sich jetzt auch über den Frühling mit dem Homeschooling und so schon gezeigt, dass es eben für manche schwieriger war. Und da werden halt dann Unterschiede noch größer. Aber ich denke, das ganz Wichtige ist eben, dass man diese Tendenzen erkennt, dass man dazu forscht und dass man dann dagegen vorgeht, um eben zu verhindern, dass es Nachteile gibt. Weil Nachteile sind halt immer von verschiedenen Faktoren bedingt. Und man kann jetzt, glaube ich, nicht mehr sagen, in 10 Jahren, das war aber, weil es institutionellen Rassismus gab. Das ist dann, glaube ich, ganz schwer aufzuarbeiten.
Wenn die Schüler jetzt von der Schule rauskommen, dann ist es ja oft so, dass der institutionelle Rassismus dann für sie erstmal, ja, ich sag mal, vielleicht jetzt nicht ganz verschwunden ist, aber erstmal wahrscheinlich weniger wird, wenn sie früher durch die Lehre betroffen waren. Denken Sie, dass das für die Betroffenen dann auch eine große Erleichterung ist und dass sie dann sich einfach in ihrem Leben freier entfalten können?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man sozusagen sagen kann, nach der Schule ist alles besser. Also ich meine, vielleicht möchte man zu Hause ausziehen und eine Wohnung suchen, dann ist man vielleicht mit Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt oder so konfrontiert und es gibt ja auch zum Arbeitsmarkt unsere Studien. Also ich glaube wirklich, dass es durch alle Phasen von so einer Persönlichkeitsentwicklung immer wieder dazu kommen kann. Und das hören wir auch, also wirklich von verschiedenen Bereichen. Also ich glaube teilweise, dass die Schule gar nicht so das größte Problem darstellt, sondern dass es danach schon noch weitergeht. Aber klar, in der Schule wird vielleicht der Grundstein auf jeden Fall dafür gelegt, auch für Selbstwert und so weiter.
Also würden Sie sagen, dass ein Dunkelhäutiger es schwieriger hat, einen Job auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen als ein weißer Mensch?
Also ich finde es ganz schwierig, das als weiße Person so zu beurteilen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen anmaßend. Aber wir hören das immer wieder. Also dass die Leute schon den Eindruck haben, dass es da eben zu Diskriminierung kommt. Und ich habe auch neulich zum Beispiel einen Erfahrungsbericht gesehen. Da hat einfach jemand berichtet, er hat dann eine Bewerbung abgeschickt mit einem anderen Foto oder ohne ein Foto oder mit einem anderen Namen. Und dass sowas halt nötig ist, finde ich schon sehr bezeichnend.
Dann kommen wir jetzt mal wieder zurück zum Begriff institutionellem Rassismus. Was hat sich denn in den letzten Jahren getan?
Also Amnesty beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Thema institutioneller Rassismus. Wir haben zum Beispiel, als die NSU-Morde aufgedeckt wurden, das war ja 2011, für diejenigen, die das schon so ein bisschen vergessen haben, noch mal zur Erinnerung. Also das waren ja Morde an türkischstämmigen und griechischstämmigen Menschen. Es wurde auch eine weiße Polizistin ermordet. Und Amnesty hat dazu sehr viel gearbeitet. Wir haben dazu auch einen 80-seitigen Bericht verfasst. Und da ist uns einfach aufgefallen, dass zum Beispiel ein fremdenfeindlicher Hintergrund der Tat eigentlich in keiner Weise ermittelt wurde. Und dass man sogar so weit gegangen ist, dass man eben die Täter nur im Kulturkreis der Opfer gesucht hat. Und dass man eigentlich das gesamte, in Anführungszeichen, Milieu unter Generalverdacht gestellt hat. Also man hat da Begriffe wie organisierte Kriminalität verwendet. Oder in unserem Kulturkreis sind Morde ja ein Tabuthema. Also so, als wären Morde in dem griechischen Kulturhintergrund völlig legitim. Und 2011 mit der Selbstenttarnung des NSU hat man dann auf einmal gemerkt, oh, das war ein rassistisches Motiv und es war auch nicht so schwer, das zu erkennen. Und da gab es schon international echt starke Kritik an Deutschland. Also das wurde schon auch wahrgenommen, dass da einfach die deutschen Behörden komplett versagt haben. Und das hatte schon zur Folge, dass es mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wurde. Es gab zum Beispiel dann eine Gesetzänderung 2015, die dafür sorgt, dass eben ein rassistisches Motiv bei einem Strafmaß berücksichtigt werden soll. Das hat davor einfach nicht so wirklich eine Rolle gespielt. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch das Problem zum Beispiel von Racial Profiling. Also das hat sich jetzt nicht wirklich geändert.
Jetzt haben Sie gerade den Begriff Amnesty genannt. Um es auch für unsere Hörer noch klar zu machen, Amnesty International ist eine weltweite Bewegung mit mehr als 7 Millionen Unterstützern und Unterstützerinnen, die sich weltweit für die Menschenrechte stark machen. Was ist denn das Ziel hinter dieser Bewegung?
Also das Ziel hinter der Bewegung ist eben die allgemeine Erklärung der Menschenrechte durchzusetzen, die im 1948 von der UN verabschiedet wurden. Jetzt mit der Gründung, Amnesty hat sich gegründet in London. Die Idee war damals, portugiesische politische Aktivisten, die auf die Freiheit angestoßen haben, zu unterstützen, weil die inhaftiert wurden. Und da hat man eben angefangen, Briefe für deren Befreiung zu schreiben. Das war so der Grundstein der Amnesty-Arbeit.
Was ist denn die Amnesty-Position zum Maßnahmenpaket der Bundesregierung von Anfang Dezember diesen Jahres?
Also das Maßnahmenpaket der Bundesregierung umfasst ja super viele Punkte. Ich weiß nicht, okay, da geht es um ein, es ist ein relativ komplexes Paket mit 89 Punkten. Zunächst mal, was wir super finden, ist einfach, dass 1 Milliarde Euro von 2021 bis 2024 für verschiedene Maßnahmen eben gegen Rassismus ausgegeben werden sollen. Da geht es um Programme, die Teilhabe, Zivilcourage fördern sollen, aber auch Opferschutz, Weiterbildungsprojekte für die Justiz oder auch Forschung zu Rassismusthemen an Hochschulen. Das sind alles super wichtige Punkte. Aber man muss auch sagen, dass der Vertrag nicht neu erfunden wurde. Also ähnliche Pläne gab es schon 2017 oder auch der Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses hat schon 2013 ähnliche Maßnahmen genannt. Uns fehlt ja ehrlich gesagt so ein bisschen, dass man Rassismus als strukturelles Problem wahrnimmt. Also es geht ganz viel darum, rassistische Gedanken aus den Köpfen der Leute so zu verbannen und Projekte eben zu fördern, die Kommunikation und Austausch und interkulturelle Kompetenz und so weiter fördern. Aber es ist halt Aufgabe des Staates, seine Bürgerinnen und Bürger vor Diskriminierung zu schützen. Und wenn staatliche Institutionen wie die Polizei selber diskriminierend handeln, indem sie zum Beispiel Racial Profiling betreiben, dann fehlen da einfach wichtige Punkte für uns.
Ja, jetzt mal abgesehen von den Verbesserungsvorschlägen für das Maßnahmenpaket, was sind weitere Forderungen von Amnesty an die Politik bzw. an die Politiker?
Also wir fordern natürlich, dass man rassistische Gewalt bekämpft und dagegen rigoros vorgeht. Ganz wichtig ist uns auch, dass man sogenannte Hasskriminalität besser dokumentiert, also dass man fremdenfeindliche Motive für Taten auch wirklich erfasst. Weil nur so kann man überhaupt eine Aussage darüber treffen, wie groß ist das Problem denn bei uns. Wir fordern zum Beispiel auch, dass es verbindliche Antirassismus-Trainings gibt, eben für die Polizei, für die Justiz, also dass da einfach eine stärkere Sensibilisierung für das Thema stattfindet. Ganz wichtig wären auch unabhängige Meldestellen, also dass man zum Beispiel, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Institutionen bemerken, dass bei ihnen was falsch läuft in ihrer Institutionen, dass es Strukturen gibt, die verbessert werden müssen, dass die sich irgendwohin melden können. Und ganz wichtig eben auch, dass man eine Studie durchführt, wo man einfach mal wissenschaftlich untersucht, gibt es denn Rassismus zum Beispiel innerhalb der Polizei? Ohne natürlich jemanden unter Generalverdacht zu stellen. Also Amnesty möchte auf gar keinen Fall einen Generalverdacht gegen einzelne Personen oder so erheben. Das ist nicht unser Ziel. Es geht wirklich darum, dass man die Strukturen aufdeckt, die eben für Rassismus verantwortlich sind.
Jetzt haben Sie schon oft Polizeigewalt auch erwähnt. Sie haben es wahrscheinlich dieses Jahr auch mitbekommen, der Fall George Floyd. Wie haben Sie das erlebt und ja, was ist Ihre Meinung dazu?
Also den konkreten Fall von George Floyd, das fand ich fand es richtig heftig. Also ich habe mir zum Beispiel auch dieses Video nie angeschaut, weil ich es einfach, also ich fand es wirklich furchtbar, das zu sehen. Und man hat bei Amnesty relativ viel mit schlimmen Dingen zu tun. Aber ich fand einfach, sich das jetzt noch anzugucken, das musste nicht sein. Ich fand aber sehr, sehr gut, dass es danach weltweit so viele Proteste gab und dass es so war, dass sich auch wirklich privilegierte weiße Menschen auch solidarisiert haben. Also dass es nicht nur Proteste von Betroffenen waren, sondern dass wirklich auch viele andere gesagt haben, ja, wir verstehen das, wir sehen das Problem. Also ich glaube schon, dass da die Aufmerksamkeit einfach auf das Thema gerichtet wurde. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass es doch nicht nur ein rein amerikanisches Problem zu sein scheint.
Glauben Sie, dass sich dadurch etwas ändern kann?
Also ich glaube schon, dass sich die Einstellung dazu ändern kann und dass man auch das eigene Handeln mehr hinterfragt. Und ich denke schon auch, dass das zum Beispiel das Maßnahmenpaket jetzt der Bundesregierung nicht zufällig noch in diesem Jahr kam. Also das war schon auch das Wahrnehmen, dass da eben der Bedarf nach Maßnahmen doch da ist.
Jetzt ist ja dieses Jahr auch ein großes Thema Corona. Haben Sie auch ein Beispiel von institutionellem Rassismus, also in Bezug auf Corona, irgendwie mitbekommen oder gab es da etwas?
Also ich glaube, es gab Alltagsrassismus auf jeden Fall in Bezug auf Corona, einfach dadurch, dass zum Beispiel Anfang des Jahres Menschen, die ein asiatisches Aussehen hatten, diskriminiert wurden. Das hat mit Sicherheit stattgefunden, das haben auch viele berichtet. Ob es jetzt institutionellen Rassismus gab, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass es so war, dass manche Personengruppen nicht ausreichend geschützt werden konnten. Zum Beispiel in der Flüchtlingsunterkunft, wenn ich mit mehreren Menschen in einem Raum lebe, auf engstem Raum lebe, und dann soll ich auch noch zu Hause bleiben. Also ich glaube, das hat schon auch dazu geführt, dass es eben eine Benachteiligung zumindest von bestimmten Personengruppen gab. Aber das ist auch, glaube ich, eine außergewöhnliche Situation. Und ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, dass man an dieser Ausnahmesituation unbedingt behördliches Handeln immer wirklich messen kann, weil das war für alle eine Premiere. Und da sind viele Sachen entschieden worden, wo man vielleicht heute auch schon sagen würde, hätte man auch anders lösen können, aber zu diesem Zeitpunkt waren eben viele dieser Sachen die bestmögliche Variante. Ich denke, man muss einfach aufpassen, dass eh schon benachteiligte Personen in solchen schwierigen Zeiten nicht noch zusätzlich benachteiligt werden.
Dann bin ich beim Recherchieren auch darauf gestoßen, dass Sie ein Buch veröffentlicht haben.
Oh ja.
Das heißt Wieder heimisch in der Welt. Was hat Sie denn dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben, beziehungsweise auf was wollen Sie damit aufmerksam machen in dem Buch?
Das muss ich ganz kurz einmal, glaube ich, zu Ende erzählen. Also ich bin nicht allein Autorin oder Herausgeberin von diesem Buch, sondern das ist eine Gruppe von Menschen hier aus Ulm. Wir haben uns auch in einer Stiftung zusammengeschlossen und haben einen eigenen Verlag gegründet und dieses Buch ist in diesem Verlag entstanden. Und die Autoren sind tatsächlich alles Leute, die mit dem hiesigen Behandlungszentrum für Folteropfer zusammenarbeiten oder dort selbst tätig sind. Und das Buch ist einfach dadurch entstanden, dass es gibt schon einen ersten Band dazu, das sich auch mit dem Behandlungszentrum für Folteropfer beschäftigt. Und es ist einfach so, dass die Behandlung von Folteropfern oder von Gewalttraumatisierten ein sehr wichtiges Thema ist, was wir auch jetzt gemerkt haben in den letzten Jahren, weil einfach sehr viele traumatisierte Menschen zu uns gekommen sind. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es darüber ganz wenig Wissen gibt. Und die Erfahrungsberichte von den Therapeutinnen und Therapeuten und von den anderen Mitarbeitern, aber auch von persönlich Betroffenen, haben wir eben einfach in diesem Buch zusammengetragen, weil es dazu eben einfach ganz wenig Informationen nur gibt. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass die Einnahmen, die durch dieses Buch entstehen, zu großen Teilen auch wieder an das Behandlungszentrum für Folteropfer gehen. Einfach nochmal quasi zur Unterstützung.
Sind auch noch weitere Bücher geplant, jetzt auch zum Beispiel auf Bezug für den institutionellen Rassismus?
Genau zu dem Thema ist es tatsächlich nicht geplant, soweit ich weiß. Wir haben jetzt aber auch ehrlich gesagt, das ist die Edition Kettenbruch, wir machen das alle ehrenamtlich, über die letzten Monate doch das so ein bisschen zurückgefahren. Jetzt läuft gerade die Verlagsarbeit wieder an, also sind neue Bücher sozusagen in der Entstehung, da arbeiten wir mal mit Autoren zusammen. Aber konkreteres weiß ich tatsächlich noch nicht. Es gibt auch immer wieder Neuauflagen von Büchern, die es schon gibt, die im Jahr nochmal bearbeitet werden. Also es geht noch weiter. Wir sind noch ein ganz junger Verlag.
Okay, dann kommen wir nochmal zum institutionellen Rassismus zurück. Was glauben Sie denn, wie sich es in Zukunft weiterentwickeln wird?
Also ich hoffe persönlich, dass es gelingt, dass man das Problem erstmal als solches akzeptiert, weil ich glaube wirklich, dass die Erkenntnis in diesem Fall der erste Schritt zur Besserung ist, weil aktuell tun noch viele Gremien in unserer Gesellschaft so, als gäbe das Ganze gar nicht. Und ich hoffe wirklich, dass da doch die Wahrnehmung einfach mehr wird und dass das dann auch dazu führt, dass wirklich langfristig die Strukturen überarbeitet werden. Und nicht, dass wir wieder in 2, 3 Jahren ein neues Maßnahmenpaket haben, weil es sich immer noch nicht wirklich in die richtige Richtung bewegt hat.
Haben Sie auch Ideen, wie Sie den institutionellen Rassismus näher an die Menschen ranbringen können, dass die sich davor nicht verschließen?
Also ich glaube, ganz wichtig ist es schon anzusprechen, nachzufragen auch. Also ich finde es zum Beispiel immer schwierig, wie geht man denn jetzt damit um, wenn man Zeuge davon wird? Und das kann einem ja zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt, viele waren schon mal bei einer Wohnungsbesichtigung, wo noch mehr Menschen waren, da merkt man manchmal schon, was jetzt der offensichtliche Grund ist, warum jemand eine Wohnung nicht bekommt oder so. Oder auch, wenn man eine Polizeikontrolle mitbekommt, die jetzt einfach nicht so geordnet abläuft, wie man sich vielleicht wünschen würde. Ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man da einfach aufmerksam ist und dass man eben auch wirklich immer wieder betont, und es ist mir auch persönlich wichtig, dass nie darum geht, jemanden persönlich anzugreifen. Also ich glaube nie, dass es die Entscheidung einer, oder was heißt nie, aber beim institutionellen Rassismus ist es nicht die Entscheidung, die von einer einzelnen Person ausgeht. Und da muss man auch dafür sorgen, dass die in Anführungszeichen, wirklich in dicken, fetten Anführungszeichen, Täter sich da nicht in die Enge gedrängt fühlen, sondern dass man eben gemeinsam konstruktiv daran arbeitet, das zu verbessern. Und da muss es halt eine Kooperation zwischen den Institutionen, mit der Zivilgesellschaft, wie in Menschenrechtsorganisationen, aber auch mit Verbänden von Betroffenen geben, damit man das eben aufarbeitet.
Haben Sie persönlich auch schon mal eine Erfahrung mit institutionellem Rassismus gemacht?
Also ich persönlich nicht, weil ich gebe es offen zu, ich gehöre zu einer Weißen. Ich bin eine weiße, junge Frau, also Rassismus begegnet mir jetzt nicht.
Also vielleicht haben Sie mal was mitbekommen in Ihrem Umfeld oder, keine Ahnung, allgemein irgendwie in der Öffentlichkeit.
Also tatsächlich, innerhalb von Amnesty ist es so, in meiner Arbeit zum Beispiel bei der Asylberatung kriege ich schon häufig Sachen geschildert, wo die Betroffenen eben sagen, das sind dann so Alltagserlebnisse. Also ich wurde schon wieder kontrolliert. Man hat mich gefragt, ob das Auto, das ich fahre, nicht vielleicht auch geklaut ist. Ich musste alles auspacken. Warum komme immer ich in eine Polizeikontrolle? Oder mein Kind hat in der Schule eine schlechte Bewertung gekriegt. Also das ist ja nie die letzte Sicherheit, ist es jetzt institutioneller Rassismus. Aber man merkt schon, dass bei vielen, die das eben doch häufig erleben, die Angst immer mitschwingt. Ja, vielleicht war es jetzt, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Das ist schon was, was man häufig hört und was man sich auch als weiße Person so einfach nicht vorstellen kann, weil man das Problem halt einfach nicht hat. Ist zum Glück so oder leider oder wie auch immer.
Okay, dann zum Abschluss noch eine letzte Frage und zwar, was wünschen Sie sich denn für die Zukunft?
Also zuerst mal hoffe ich, dass Corona-bedingt irgendwann wieder Normalität einkehrt. Das wäre mal so wirklich jetzt auch das Persönliche, was schon echt nett wäre. Und dann hoffe ich einfach, dass wir die Vielfalt, die wir in unserer Gesellschaft haben, dass wir das als Chance sehen und nicht als Bedrohung. Und dass es einfach einen guten kulturellen Austausch gibt. Und dass wir es schaffen, eben alle verschiedenen Menschen in unserer Gesellschaft in irgendeiner Weise zu integrieren und dass wir endlich Benachteiligung abbauen können. Und zwar wirklich auf allen Ebenen. Und ich glaube, da kann auch jeder bei sich selbst anfangen.
Ja. Das ist doch schon mal ein gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und dass Sie heute mit mir gesprochen haben.
Vielen Dank auch.
25 Jahre Free FM.
Einfach machen. Gutes hält sich seit 25 Jahren. Bei anderen Radiosendern finden viele Themen nicht statt. Entweder du findest dich damit ab oder du gestaltest deine eigene Sendung. Dank unseres Ausbildungsangebots kannst du selbst einfach mal Radio machen. Könnte ja gut werden. Werde Mitglied und zeige allen, welche Themen in dir brennen.